Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Wo wir heute einen neuen Lyrikpreis vorstellen und dann ein Kind in der Zeit besuchen. Ein Child in Time, wie der Schriftsteller Josef Hassliger sein jüngstes Buch betitelt hat. Ein biografisches Kaleidoskop seiner Kindheit und Jugend mit einem auch, ja, rockmusikalischen Child in Time-Einschlag. Josef Hasslinger wird uns davon erzählen. Er ist zu Gast in dieser Lesart. Literaturpreise gibt es hierzulande etliche, auch Lyrikpreise natürlich, aber dieser ist neu und etwas Besonderes. Der Gertrud-Kolmar-Preis, eine Auszeichnung, die sich nur ausschließlich an Lyrikerinnen richtet. Heute Abend wird der Preis in Hamburg erstmals vergeben. Drei Dichterinnen werden ausgezeichnet, bestimmt von einer Jury, zu der auch die Schriftstellerin Esther Dischereit gehört hat. Sie sind jetzt einem Studio in Hamburg zugeschaltet. Sie ist schon angereist zur Preisverleihung. Guten Morgen, Frau Dischereit.
Guten Morgen.
Ins Leben gerufen wurde der Preis vom Internetportal Fix Poetry, namentlich von der Kuratorin Julieta Fix. Man wolle damit, heißt es, ein Zeichen setzen. Was ist das für ein Zeichen, Frau Dischereit?
Ich denke, das wichtigste Zeichen ist einfach die Handlung selber, die Tat. Ja, es ist ja immer wieder beklagt worden, dass Frauen im Literaturbetrieb diskriminiert werden, dass man bei der Preisvergabe zusehen kann, wie dann immer wieder die männlichen Kollegen vorbeimarschieren. Das kann man dann alles lange beklagen. Man kann dann auch Besserung geloben und das ist jetzt einfach mal eine Tat. Sagen, ja, okay, wir setzen diese Kritik jetzt einfach um in einen Fakt und Frauen sollen jetzt diese Möglichkeit erhalten und auch nicht wie ein Feigenblatt, nicht irgendwie so, ich hätte jetzt beinahe gesagt, wie die Fußballerinnen in Deutschland, sondern wirklich auch mit einer ansehnlichen Würdigung. Der Preis ist ja mit 16.500 Euro ausgeschrieben, das ist schon sehr gut.
Das Verfahren der Jury war, wie man hört, anonymisiert, das ist auch ungewöhnlich, was heißt das?
Ja, das bedeutet, dass niemand eingeladen wurde, weil er eben seine Biografie oder sein Werk bereits zur Reputation vorgelegt oder bekannt gegeben hat, sondern vollständig anonymisiert die Beiträge weitergeleitet wurden. Das hat ja über 1044 Einsendungen gegeben und dieses Verfahren finde ich schon sehr gut, weil es einfach auch Menschen die Chance gibt, gesehen zu werden, die in dem üblichen Treiben vielleicht bisher gar keinen Zugang hatten. Mhm. Und es ist auch völlig klar gewesen, dass sie auch keine Alterslimitierungen stattfinden. Das finde ich in diesem Zusammenhang auch wichtig. Da fallen ja auch immer sehr viele Frauen weg, die allein aus biografischen Gründen dann diese Jugendmarke nicht erfüllen können.
Die drei nominierten Preisträgerinnen sind Ronja Othmann, Ulrike Dresner und Pega Mundt. Die werden sich das Preisgeld von insgesamt 16.500 Euro teilen. Es gibt einen Hauptpreis mit 10.000 Euro. Das wird heute Abend erst verkündet. Was zeichnet Esther Dischereit Ihrer Meinung nach diese drei Lyrikerinnen aus?
Ja, das sind ganz unterschiedliche Arbeiten. Insgesamt kann man sagen, dass es uns durchaus schwer gefallen ist, weil es einfach eine Menge sehr qualifizierter Einsendungen gegeben hat. Die Arbeiten von Frau Dresner haben ja ganz viel mit Sprachforschung zu tun. Pega Mundt beschäftigt sich mit einem Thema, das dem weiblichen Lebenszuständen sehr nah ist. Bei Ronja Othmann gibt es wieder einen völlig anderen Gesichtspunkt. Es ist ein sehr politisches Gedicht, das da ausgezeichnet wird. Da ist einfach auch eine Verschränkung da zwischen lyrischen Ausdrucksweisen, die aus nicht-deutschen Zuständen aus Migrationszusammenhängen kommen, Fluchtproblematik. So, also wir haben da ein größeres Spektrum in diesen Preisträgerinnen, sie sind ja eben auch generationell ganz unterschiedlich.
Der Gertrud-Kolmer-Preis für Lyrikerinnen wird heute erstmals vergeben im Thalia-Theater in Hamburg. Esther Dischereit wird dabei sein als Jurorin und Laudatorin auch für Ronja Othmann. Eine schöne Veranstaltung wünschen wir, Frau Dischereit. Ja. Und vielen Dank für dieses Gespräch. So, und jetzt werden alle Rockmusik-klassisch Sozialisierten die Ohren spitzen bei diesen berühmten Klängen. Ja, alle Rock-Omis und Opas wie ich sind jetzt auf Anhieb ajour. Das sind die Anfangstakte von Child in Time. Bald 50 Jahre hat dieser Deep Purple-Klassiker auf dem Buckel. Und anno 1970 hat ihn damals ein 15-jähriger Chorknabe in einem Klosterkonvikt in Österreich auch erstmals gehört. Mit weitreichenden Folgen. Aus einem Studio in Wien ist uns der Schriftsteller Josef Haslinger zugeschaltet. Willkommen in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Child in Time, also offensichtlich beziehungsreich haben Sie Ihr jüngstes Buch betitelt, das jetzt erschienen ist. Es sind autobiografische Skizzen, Herr Haslinger. Welche Gefühle sind eben jetzt bei dieser Musik hochgekommen bei Ihnen?
Naja, das ist natürlich eine ganz starke Erinnerung für mich, weil ich war nicht mehr im Klosterinternat, sondern ich war schon ein Jahr danach in einem anderen Heim, das aber auch von einem Klostermönch, von einem Zisterzienser geleitet wurde. Und ich bin ins Kloster zurückzukommen, um bei einem Kirchenkonzert auszuhelfen. Ich hatte also schon, die Stimme hatte schon mutiert, ich sang schon Bass und bin da gekommen, um auszuhelfen. Und da gab es einen Novizen, der stammte oder hat studiert in St. Georgen in Frankfurt am Main. Und aus Anlass dieser Kirchenprobe waren wir dann in seiner Klosterzelle. Und der hatte aus Frankfurt am Main diese Platte Deep Purple in Rock mitgebracht.
Und warum hat dann gerade dieser Song, ich meine, dieses 10-Minuten-Oratorium ist es ja, so gewirkt bei Ihnen?
Das kann ich im Grunde nicht sagen. Es muss dann doch irgendeine Brücke geben. Ich habe nachgelesen, dass in diesem Song Child in Time der sogenannte Tonus Peregrinus Verwendung findet, der auch im gregorianischen Choral verwendet wird. Und vielleicht war es das, dass es bestimmte Brücken gab, die mir dieses Lied sozusagen eine neue Welt eröffnen ließen.
Ich meine, es war der Song und die Situation, die dann dazu führte, dass Sie jetzt schreiben, am nächsten Morgen absolvierte ich meinen letzten Auftritt als Chorsänger von Kirchenmusik. Das heißt, danach war alles anders?
Danach war alles anders. Ich habe mich auch, das hat jetzt nicht nur mehr natürlich mit diesem Lied zu tun, sondern das war meine damalige Entwicklung schon, dass ich nur eigentlich, um aus diesem Heim rauszukommen, da mitgefahren bin zum Singen und mit der Kirche schon in größten Konflikten war, weil ich diese Internatszeit im Sängerknabenkonvikt eigentlich in ganz, ganz schlechter Erinnerung habe und möglichst den Kontakt eigentlich meiden wollte.
Sie sollten ja von Haus aus Priester werden, Herr Haslinger. Wieso denn?
Naja, wieso denn? Weil es war eigentlich, rückblickend betrachtet muss ich sagen, es war eigentlich was Klassisches, ja, meine Chance, überhaupt zu einer Bildung zu kommen. Ich komme aus einem kleinen Dorf und da gab es nicht Leute, die einfach aufs Gymnasium gingen. Das war noch weit, weit weg alles. Aber ich hatte mit meiner Mutter vereinbart und die hat es mit dem Pfarrer so abgesprochen, dass ich Priester werden sollte. Und dann war die Frage, wie wird man das überhaupt? Und da hat der Priester vorgeschlagen, ich soll in dieses Sängerknabenkonvikt Stiftswettel kommen und dort sozusagen meine Ausbildung zum Priester beginnen. So habe ich es tatsächlich damals gesehen. Mir war so der Gedanke eines Gymnasiums völlig fern. Aber das war zum Glück auch ein Gymnasium und so kam ich zu meiner Matura, wie man in Österreich sagt, und letztlich auch zum Studium. Und der Wunsch, Priester zu werden, hat sich im Laufe dieser Jahre, ich würde sagen, schlicht verloren.
Verhindert auch aktiv soll es haben ein Ihr erster Chinese, so nennen Sie ein Kapitel. Wer war das denn?
Das war Pater Josef Reinademetz. Meine Mutter war eine sehr religiöse, man kann sagen tiefreligiöse Frau, die viel gebetet hat, aber irgendwie Helfer immer, wie das in der katholischen Welt so ist. Da gibt es ja diese vielen Heiligen und Seligen. Und sie hatte sich diesen Pater Freinademetz auserkoren. Das war eigentlich auch ein Bauernjunge aus Tirol, der ebenfalls über die Kirche zu seiner Bildung und zu seinem Studium und zu seinem Priesteramt gekommen ist und der dann Missionar wurde, der in China, der versucht hat, China zu missionieren, was natürlich nicht gelungen ist, wie man weiß. Und der ist auch in China, in Hongkong gestorben. Und der wurde selig gesprochen. Meine Mutter hat mittlerweile sogar heilig gesprochen. Meine Mutter hat den irgendwie entdeckt in religiösen Schriften und hat den als ihren Fürsprecher auserkoren und so. Und darüber habe ich eine Geschichte geschrieben.
Das sind jetzt schon so Ärztetupfen aus diesem kleinen autobiografischen Werk, das Sie jetzt vorlegen, Herr Haslinger. Es ist ein schmales Buch mit, wie gesagt, autobiografischen Skizzen, auch schön illustriert von Mike Smyer, einem Konzeptkünstler am Preis gekrönten. Wie ist das Buch entstanden?
Das Buch hat sich so langsam entwickelt, und zwar eigentlich im Zusammenhang mit Musik. Ich habe diesen Text zu Child in Time geschrieben, der ist mindestens schon 10 Jahre alt, also in der Erstfassung inzwischen liegt er in einer, habe ich ihn neu überarbeitet.
Mit Deep Purple ging es also los, ja?
Mit Deep Purple ging es los. Und ich hatte damals einen Auftritt mit dem Lillo Kraus Trio, das sind Musiker aus Nürnberg, und die haben gespielt und ich habe zwischendurch Texte gelesen, und bei diesen Child in Time haben wir erstmals zusammengefunden. Die haben dann versucht, ihre Version von Child in Time zu spielen, was eigentlich sehr spannend wurde, weil die eine spielt Harfe, die Lillo Kraus, der Chris Schmidt, ihr Partner, spielt Bluesharpe, also wie sagt man, Mundharmonika. Und dann gibt es noch einen Gitarristen dazu, und die haben eine großartige Version von Child in Time geliefert, und so sind wir öfter gemeinsam aufgetreten, und ich habe begonnen, um dieses Child in Time herum weitere autobiografische Texte zu schreiben. Mhm. Und so ist dann dieser Reigen entstanden, der eigentlich ein abendfüllendes Programm ist und jetzt erstmals auf Textbasis so veröffentlicht
wird. Am Anfang steht eine liebevolle Hommage an ihre mährische Großmutter. Was hat sie für einen Einfluss gehabt auf den ganz kleinen Josef Haslinger?
Naja, meine mährische Großmutter war zu Hause auf dem Bauernhof. Sie war diejenige, die gekocht hat. Sie ist ja auch auf seltsame Weise überhaupt ins Dorf gekommen. Sie war damals während des Ersten Weltkriegs, also lange, lange zurück, als sie ein junges Mädchen war, war sie in der Nähe von Wien auf einem Gutshof untergebracht als böhmische Köchin, wie man damals sagte, obwohl sie aus Mähren stammte. Und mein Großvater war mit Dragonern in diesem Gutshof stationiert und hat offenbar über das böhmische Küchenmädchen gerichtet. Jedenfalls am Ende des Krieges, mein Großvater war schon zu Hause, kam dann ein Mädchen ins Dorf mit einem kleinen Kind im Arm und präsentierte meinem Großvater ihr Kind, sein Kind. Der wollte sie eigentlich wieder fortschicken, weil sie ja eigentlich von der Bauernwirtschaft nicht verstand und so weiter. Aber sie ist geblieben, hartnäckig, was nicht sonderlich gut war für sie. Also es hat sie irgendwie büßen müssen in ihrem Leben, dass sie sich nicht abschütteln ließ. Aber auf diese Weise wurde sie meine Großmutter, und sie war meine erste wirklich große Bezugsperson als Kind, weil wir gingen ja in keine Kindergärten oder so, wir wuchsen zu Hause auf. Und die Großmutter war diejenige, die immer zu Hause war, während meine Mutter ja auf dem Feld arbeitete.
Und sie hat Ihnen auch Gedichte, Gebete vorgelesen?
Ja, sie war eine Verehrerin der Habsburger zum Beispiel, nicht? Sie hat Gedichte über die Habs, wie sie in der Schule gelernt hat. Ihre Mutter selbst hat gar nicht Deutsch gesprochen, sondern nur Tschechisch. Aber sie selbst ist in eine deutsche Schule gegangen und hat da Habsburger Gedichte gelernt und auch andere Sachen und erste Lieder. Das alles habe ich von meiner Großmutter gelernt. Diese frühen Erinnerungen an Gedichte und Lieder stammen von ihr.
Drum hab ich dich, o Jesulein, verschlossen in mein Herz hinein, verloren ist das Schlüssellein, drum musst du ewig drinnen sein. Das sind Gebetsverse, die Ihre Großmutter Ihnen vorgesagt hat, und Sie schreiben, dass Sie die auch lange begleitet haben. Ich meine, es ist ja die
Ich habe das als Abendgebet gebetet.
Es ist ja die christliche Version vom ältesten, bekanntesten mittelhochdeutschen Gedicht, ne? Du bist min, ich bin din.
Ja.
Vom Jesulein ist da nicht die Rede.
Ja, das ist eine Umdeutung, eine katholische Umdeutung, und also sehr, sehr kindgerecht natürlich, Jesulein, Herz und Schlüsselein verloren. Ja. Und Aber das so, auf diese Weise, ja. Und meine Großmutter hat natürlich auch ein bisschen oder konnte Tschechisch sprechen, was im Dorf aber gar nicht. Es gab ein paar Aussiedler eigentlich, mit denen hat sie sich manchmal heimlich auch auf Tschechisch unterhalten. Aber sonst war das im Dorf gar nicht gut gesehen. Also die Aussiedler hatten keinen guten Stand. Und meine Großmutter hat eigentlich nur einen großen Moment in ihrem Leben gehabt, als sie plötzlich wichtig war, und das war während der russischen Besatzungszeit. Sie war die einzige im Dorf,
die sich mit den Russen verständigen konnte.
Ja.
Um nochmal kurz auf Child in Time zurückzukommen, Herr Heislinger, mich persönlich hat dieses Kapitel insofern tief bewegt, als ich nämlich zu meinem eigenen 10. Geburtstag mir die Platte gewünscht habe und bekam sie auch.
Da waren Sie aber früh dran.
Die Purple in Rock, ja, aber ich war so früh verdorben. Mein alter Herr fiel bald in Ohnmacht, als das dann losdonnerte in unserem Wohnzimmer. Als rechtes Gift wirkt es aber auch, darüber schreiben Sie auch noch, wenn man den Song versucht, in einer Disco zu tanzen, um ein Mädchen zu beeindrucken. Das soll man nicht machen. Das ging bei Ihnen auch furchtbar schief, ne?
Das ging bei mir damals schief, ja. Das ist eine schöne Erinnerung, weil Child in Time halt zu dieser üblichen Rockmusik oder Tanzmusik völlig quer liegt und sich völlig andere Ausflüge erlaubt, musikalische Ausflüge, die dann in dieser Form auch nicht mehr tanzbar sind.
Child in Time, das neue Buch von Josef Haslinger, ist im Verlag Faber und Faber erschienen. Herr Haslinger, alles Gute Ihnen. Schönen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Die chinesische Lyrik hat eine weitgespannte, jahrtausendealte Tradition. Bis heute lernen Schüler Verse etwa aus der kunstsinnigen Tang-Dynastie oder noch ältere Poesie, die bis weit vor Christi Geburt reicht. Erstaunlicherweise hat diese Lyrik auch unserer Zeit noch viel zu sagen, wie jetzt eine neue Anthologie beweist, mit klassischen Gedichten über die Freundschaft. Herausgegeben hat den Band Thomas Höllmann, emeritierter Sinologe, jetzt Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Ihn hat unsere Autorin Katharina Borchert getroffen und sich gleich mal schöne Verse rezitieren lassen.
Shang xie, wo yu yu zhen xiang zhi, chang ming, wu jie shuai.
Beim Allmächtigen will dir ein treuer Gefährte sein, unverbrüchlich ein ganzes Leben lang.
Ein Gedicht aus der Han-Dynastie. Über 2000 Jahre ist es alt.
Chan wu ling, jiang shui wei jie, dong lei zhen zhen.
Nur wenn die Gipfel abgetragen, die Flüsse ausgetrocknet sind, wenn es im Winter donnert und im Sommer schneit, wenn Himmel und Erde sich vereinen, dann mach ich mich vielleicht davon.
Das erste Gedicht in der Anthologie Unzertrennlich, sorglos und verrückt, die Thomas Höllmann zusammengestellt und übersetzt hat. Der Autor dieses bis heute ergreifenden Gedichtes ist unbekannt. Hat ein Mann es geschrieben?
Ich gehe davon aus, ja, es stammt von einem Mann. Es gibt zwar eine Diskussion darüber, ob möglicherweise hier eine Frau ihren Geliebten adressiert. Es gibt genauso eine Diskussion darüber, ob es vielleicht der Eid war, den Soldaten auf ihren Anführer leisten mussten. Die größte Wahrscheinlichkeit steht bei mir allerdings von der ganzen Wortwahl her für ein Gedicht über die Freundschaft.
Über die Männerfreundschaft. Gedichte von Frauen und an Frauen gibt es auch, aber viel seltener, sagt der Sinologe Thomas Höllmann.
Analphabetismus hat in China eine riesige Rolle gespielt. Man kann davon ausgehen, dass die Analphabetenrate bei den Männern bei 90% lag und bei den Frauen vielleicht bei 98%. Das heißt, ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung war überhaupt fähig zu lesen und zu schreiben.
Blüten übersät der Hang, auf dem wir beide einen zwitscherten, Becher um Becher und dann noch einen hinterher. Vom Trunke schläfrig dränge ich zum Aufbruch, kannst wiederkommen, wenn du willst, beim Morgengrauen mit deiner Zither.
Für den Übersetzer sind die alkoholischen Getränke eine große Herausforderung, weil im Chinesischen alle alkoholischen Getränke unter einem einzigen Begriff, Jiu, zusammengefasst werden. Das heißt, man weiß nicht im Einzelfall, ist es jetzt Bier oder ist es Wein. Ich kann es gelegentlich historisch festmachen, Ich kann es gelegentlich am Autor festmachen, ich kann es gelegentlich an Zusätzen festmachen, muss mich aber im Allgemeinen entscheiden.
Gebechert wird ordentlich in den chinesischen Freundschaftsgedichten, die in diesem Buch allerdings in nüchtern, stabiler Kanzleischrift gesetzt wurden. Links das chinesische Original, rechts die deutsche Übersetzung. Das gibt den knapp 60 Texten eine optische Zusammengehörigkeit, obwohl sie über einen Zeitraum von rund 1500 Jahren entstanden sind. Freundschaft gab es einfach immer.
Allerdings ist das Spektrum des Umgangs mit der Freundschaft ja sehr breit. Das heißt, wir haben alle möglichen Formen vom Kollegen bis zum Kumpel. Wir haben also ein utilitaristisches Element bis hin zum vollkommen schwärmerischen. Und verdichtet wird das Ganze unter der Dynastie Tang, also im 7., 8., 9. Jahrhundert, als alle Facetten im Grunde da sind.
Da wird begrüßt, gelacht und gefeiert. Da wird geredet, diskutiert und herumpalavert. Es wird musiziert und gedichtet. Man schreibt sich Briefe und besucht einander. Manchmal unterstützt man sich finanziell. Der eine hilft dem anderen. Manchmal bleibt diese Hilfe einseitig. Doch wenn einer stirbt, fließen immer Tränen. Oft wird verabschiedet und immer ein Wiedersehen erhofft. Nicht anders als heute.
Abschied. Inmitten der Berge. Ein letztes Lebewohl, bevor ich beim späten Abendlicht die Klausenpforte schließe. Das Gras wird wieder sprießen, sobald der Frühling kommt. Du aber, mein treuer Freund, wie steht's mit dir? Gibt's jemals eine Wiederkehr?
Unzertrennlich, sorglos und verrückt, chinesische Gedichte über die Freundschaft erschienen im Waldstein Verlag auf Deutsch und Chinesisch in der Auswahl und Übersetzung von Thomas Höllmann.
Straßenkritik.
Mein Name ist Martina und ich lese gerade Wandern in Kalifornien von Dagmar Kruzek. Ein Wanderführer ganz anderer Art, nicht so wie die, die wir hier so in Europa kennen. Die Touren sind großartig ausgewählt und es sind tolle Tipps drin zu Übernachtungsmöglichkeiten, wunderschöne Campingplätze, aber auch Einkaufsmöglichkeiten, also ganz praktische Sachen. Und ich war schon ganz häufig in Kalifornien, aber ich war noch nie wandern und ich denke, das nehme ich mir mal vor, das beim nächsten Mal zu tun.
In Lübeck hat Norbert Zeeb, unser Kollege, in dieser Woche unsere Lesart Straßenkritiker versammelt. Dabei war auch Dagmar Grutzek, die den Band Wandern in Kalifornien empfiehlt. Erschienen im Verlag One Step Beyond, hat 200 Seiten und kostet rund 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jürg, jetzt zum dritten. Nach deutscher und chinesischer wollen wir uns jetzt mit polnischer Dichtung beschäftigen. Eines Autors, dessen Name eine echte Herausforderung ist für unsere Zungen. Eugeniusz Kaczyszyn-Dycki. Von ihm gibt es einen neuen Gedichtband in deutscher Übersetzung, den für uns Nico Bleutke gelesen hat als Kritiker und selbst Lyriker. Er ist im Studio. Herr Bleutke, als rätselhaftesten und wortmächtigsten Dichter verzeichnet sein Verlag diesen Eugeniusz Kaczyszyn-Dycki. Stimmen Sie dazu?
Naja, er ist auf jeden Fall ein einzigartiger Dichter. Er ist 1962 geboren, ist sehr bekannt in Polen und ist gerade unter vielen jüngeren Dichterinnen und Dichtern wird er geradezu hymnisch verehrt. Aber er ist ein Solitär, wie bei uns vielleicht Elke Erb oder Friederike Mayröcker. Und man kann sich am besten einen Eindruck von seinem Schreiben und auch von ihm verschaffen, wenn man sich seine Lesungen, seine Auftritte ansieht. Das kann man auf YouTube zum Beispiel machen. Und dann sieht man einen Dichter, der in Hockstellung, oft mit auseinandergefalteten Armen, regelrecht über dem Tisch zu schweben scheint und seine Gedichte eigentlich mehr flüstert und haucht, als dass er sie spricht. Und man sieht daran schon, er ist ein Dichter, der versucht, diese uralten Trance-Reservoire der Poesie zu aktivieren. Das würde er selber natürlich nie so sagen. Er würde sagen, das Gedicht ist sinnlos, es ist nutzlos. Aber er versucht daran anzuschließen, an diese alten Vorstellungen, dass das Gedicht Erinnerungen und die Vergangenheit bannen und zugleich beschwören könnte und die dichterische Sprache vielleicht tatsächlich in der Lage wäre, direkt Einfluss auf die Dinge in der Welt zu nehmen.
Worum geht es nun in diesem Band? Norwitz Geliebte heißt er in Übersetzung. Was sind das für Gedichte?
Es sind eigentlich immer die gleichen Gedichte. Er arbeitet an einem großen Gedicht, das sehr soghaft, liedhaft gestaltet ist, ist auch immer die gleiche Strophenform und er speist im Grunde auch immer den gleichen Stoff ein, nämlich seinen eigenen Lebensstoff. Seine Kindheit und Jugend in dem kleinen Ort Wolka Krowicka, das ist an der Grenze von Polen zur Ukraine, dort ist er aufgewachsen. in sehr ärmlichen Verhältnissen, war dort, die ganze Familie war eine Art Außenseiterfamilie. Die Mutter war Alkoholikerin, litt an Schizophrenie. Gleichzeitig ist dieses Gebiet ein hochgradig historisch überlagertes Gebiet. Es war immer Streitgebiet zwischen Polen, der Sowjetunion und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch der nach Unabhängigkeit strebenden Ukraine. Dann natürlich im Zweiten Weltkrieg die Kämpfe zwischen Deutschland und Russland. Und diese historische Perspektive ist nun in diesem Auswahlband ganz wichtig. Es ist der zweite Auswahlband, den Michael Skocaj zusammengestellt hat. Und er hat diese geschichtliche Perspektive jetzt stark gemacht. Und auch Dytski selber wird zum ersten Mal richtig mit dieser geschichtlichen Perspektive konfrontiert. Er schreibt es in einem kleinen Nachwort, dass er lange Zeit dachte, naja, meine Mutter, die war ausgegrenzt, weil sie eben anders war, Alkoholikerin, schizophren. Aber es stellt sich raus, dass der Vater der Mutter, sein Großvater, in der nationalistischen ukrainischen aufständischen Armee war, die damals verantwortlich war für sehr brutale Massaker an der polnischen Bevölkerung Ende des Zweiten Weltkriegs, genau in diesem Gebiet, sodass die Ausgrenzung der Mutter gewissermaßen immer so eine Art einer Bring- oder Übertragungsschuld auch des Vaters ist.
Das heißt also, wir lesen eine Art Autobiografie von Gedicht zu Gedicht, spinnt sich das fort?
Ja und nein. Also so klare Grenzziehungen, hier die Literatur, dort das Leben, hier der Einzelne, dort die Geschichte, die unterläuft er eigentlich immer. Ihm geht es um Grenzüberlagerungen, um Zwischenzustände. Das gilt übrigens auch für die Sprache. Er ist aufgewachsen mit einer Sprache, dem Chachlakischen, einem Art Soziolekt, Ethnolekt, der in dieser Gegend gesprochen wird. Einer Mischung aus Russisch, Belarussisch, Polnisch und Ukrainisch. Eine Sprache, die unterdrückt wurde, weil es natürlich damals im Sinne von nationalistischer Doktrin um Sprachreinheit, um Durchsetzung von entweder Polnisch oder Ukrainisch ging. Und das Spannende ist, dass er kleine Wörter aus dieser Sprache in seine Gedichte einspeist. Die sitzen dort wie so kleine Einsprengsel. Und vor dem Hintergrund der Geschichte sind das natürlich keine harmonischen Kindheitsreminiszenzen, sondern diese kleinen chachlakischen Einsprengsel sind gewissermaßen die Partisanen der Sprache, die alle Vorstellungen von Eindeutigkeit, von Ausgrenzung und Abgrenzung immer schon wunderbar unterlaufen.
Das hat aber dann wohl die Übersetzer Michael Czocaj und Uljana Wolf wahrscheinlich von einer besonderen Herausforderung gestellt.
Ja, und die haben das großartig gelöst. Ich lese einfach mal ein Gedicht kurz vor. Pantoffel. Vor meinen Augen, in welchem Jahr war das, zerrten sie Mutter aus der größeren Stube, bevor ich zu handeln beschloss, bevor ich zu weinen begann und zu schreien, das heißt, dies Gedicht zu schreiben. Sie zerrten sie hinaus, sodass ein schöner, wirklich schöner Mensch verschwand. Nur ein Schuh blieb in meiner Hand. Also man merkt vielleicht beim Zuhören diesen Sog, die Wiederholungen, die Variation. Es gibt einen Reim hier, Hand reimt sich auf verschwand, der im polnischen Gedicht an einer ganz anderen Stelle sitzt. Und es gibt so kleine Sachen, dass sich durch einen einzigen Buchstaben das B, das Schreien, in das Schreiben verwandelt. Sowas in einer anderen Sprache wiederzugeben, ist unheimlich schwer und es zeugt davon, wie genau und wie schön die Übersetzungen eigentlich gearbeitet sind.
Nico Bleutke, vielen Dank. Sie haben uns diesen Band von Eugeniusz Kaczyszyn-Dycki vorgestellt. Norwids Geliebte, jetzt auf Deutsch im Wiener Verlag Edition Korrespondenzen, veröffentlicht mit 151 Seiten für 20 Euro. Alle weiteren Angaben lesen Sie wie immer bequem nach im Netz auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de. Es ist Freitag, kurz vor 11, unser Tag, unsere Zeit, immer für literarische Ratschläge von Buchhändlerinnen und Buchhändlern aus ganz Deutschland. Und heute telefonieren wir nach Köln, wo in der Buchhandlung Neusser Straße Guido Krey die Belletristikabteilung leitet. Guten Tag, willkommen.
Hallo, nach Berlin, hier spricht der Guido Krey.
Drei Titel wollen Sie uns empfehlen, Herr Krey. Und der erste ist gleich ein frisch gebackener Preisträger. Vor zwei Tagen hat Norbert Scheuer den Wilhelm-Raabe-Preis zugesprochen bekommen, eine Auszeichnung, an der wir, das Deutschlandradio, mitbeteiligt sind, für den Roman Winterbienen, der unserer Jury ja besonders preiswürdig erschien. Diese Entscheidung, die hätten Sie vermutlich mitgetragen, Herr Krey. Warum ist dieses Buch so gut?
Ja, ich hätte es auf jeden Fall mitgetragen. Also für mich ist es im Herbst eines meiner absoluten Lieblingsbücher, Norbert Scheuer, Winterbienen. Erstens ist er ein Autor, der, ich lebe in Köln, halt auch Chronist der Eifel ist. Also es spielt im letzten Kriegsjahr, also das Jahr 1944 bis 1945, ist aufgebaut wie ein Tagebuch, ist es aber ein erfundenes Tagebuch. Es geht halt um jemanden, der halt an Epilepsie leidet, der deswegen vor dem Wehrdienst verschont bleibt, aber eben immer von der Euthanasie bedroht ist, der Imker ist, der halt weit über verstreut über die Eifel halt Bienenstöcke stehen hat und in präparierten Bienenstöcken halt auch Juden schmuggelt. Nun ist es so, das macht er nicht aus Gutmenschentum, sondern er braucht halt Geld, um halt für seine Medikamente für die Epilepsie zu bekommen. Es ist einmal tolle Naturbeschreibungen und halt eben so dieses letzte Kriegsjahr, es ist ja dann auch die Zeit der Schlacht um den Hürtgenwald, ja eine der größten Landschlachten nochmal in der letzten Kriegsphase war, diese ständige Bedrohung, und ich bin ganz begeistert davon.
Winterbienen, der Roman von Norbert Scheuer, der ist im CH Beck Verlag erschienen. Und wir kommen zu einem weiteren deutschen Roman, der zum Teil auch in der Eifel im Kriegswinter 44-45 spielt und eben auch dieses Thema, die Schlacht im Hürtgenwald, zum Thema hat, nämlich in Steffen Kopetzkys neuem voluminösen Werk Propaganda spielt das eine große Rolle. Das hat sie anscheinend gereizt, jetzt Herr Krey, uns das
genau
vorzustellen.
Genau, es ist in der Tat sozusagen gereizt. Also es ist erstens auch wieder ein toll zu lesendes Buch, aber man sieht, wenn man die Bücher jetzt parallel lesen würde, wie ganz unterschiedlich man halt an so ein Thema rangehen kann. Also Kopetzky hat, muss man sagen, quasi als deutscher Autor einen amerikanischen Roman geschrieben, also so ganz in der Tradition klassischer amerikanischer Schriftsteller. Also es spielt ja auch Hemingway eine große Rolle in diesem Buch, also es ist auf jeden Fall ein Referenzpunkt. Die Hauptfigur ist John Glück, der ist Jahrgang 1921, ist deutscher Abstammung, wächst wirklich in New York halt auf, entscheidet sich dann aber halt in den Krieg zu ziehen, und zwar als Teil der Propagandaabteilung der Amerikaner. Lernt dann halt Hemingway kennen in Paris für eine Reportage, die er für ein Magazin schreiben soll. Und dann geht der Weg halt weiter in den Hürtgenwald. Und die zweite Handlungsebene des Buches spielt nämlich im Jahr 1971. Da ist dann der John Glück, ein Whistleblower, der im Gefängnis sitzt und der seine Memoiren quasi schreibt und dann eben auch auf diese Zeit zurückblickt. Und es ist eigentlich ein Roman, der ja sehr von der Spannung lebt. Richtig ein gutes Abenteuerbuch, kann man sagen.
Und dieser neue Roman von Steffen Kopetzky, Propaganda, ist im Rowohlt Verlag veröffentlicht. Und zum dritten schauen wir jetzt mit Ihnen, Herr Krey, in den hohen Norden zum Buchmessenschwerpunktland Norwegen, nämlich Roy Jacobsen, den norwegischen Schriftsteller, haben Sie erspäht mit seinem Roman Die Unsichtbaren. Was ist denn das für ein Buch und warum hat es Ihnen anscheinend so imponiert?
Ja, es ist natürlich ein großer Vorzug jetzt immer des Messeschwerpunktes, dass halt vieles halt ins Deutsche übersetzt wird. Und für mich war Roy Jacobsen ein völlig weißes Blatt, habe ich vorher noch nie gehört. Das ist jetzt ein sehr umfangreiches Buch, über 600 Seiten, sind aber eigentlich drei Romane in einem. Also in Norwegen sind die halt in den Jahren 2013, 15, 17 halt separat erschienen. Also man bekommt jetzt für einen guten Preis halt drei Romane in einem. Und das spielt in Nordnorwegen auf einer ganz kleinen Insel, auf einer Schäreninsel, auf der nur eine Familie lebt. Und es ist halt toll in den Naturbeschreibungen, in diesem Leben, das Leben im Rhythmus halt der Natur. Das heißt, ganz lange, harte Winter, ganz kurze, aber so lichtdurchflutete Sommer. Der erste Teil spielt in den Jahren 1913 bis 30. Die Protagonistin Ingrid, die wächst als Kind heran. Es gibt auch so einen leichten Modernisierungsschub auf der Insel. Es wird halt eine Kaimauer gebaut und die leben halt vom Fischfang. Und im zweiten Teil, der spielt dann halt im Zweiten Weltkrieg, ist eine kurze Liaison zwischen Ingrid und einem russischen Kriegsgefangenen, der ein Schiffsunglück überlebt hat. Daraus entsteht ein Kind. Und im dritten Teil macht sie sich halt auf die Suche nach dem Russen, der halt dann geflohen ist im zweiten Teil vor den Deutschen. Norwegen war ja deutsch besetzt. Ist das halt eine Reise so quer durch Norwegen. Eine Reise durch eine Gesellschaft, die eigentlich den Krieg vergessen will. Das spielt dann im Jahre 1946. Ist halt auch wirklich für mich eine Entdeckung. Hat so eine ganz ruhige Sprache. Da muss man sich so dran einfinden. Aber es hat einen Sog, den lässt einen dann nicht mehr los.
Und ebenfalls im CH Beck Verlag ist dieses Buch auf Deutsch erschienen, Die Unsichtbaren von Roy Jacobsen. Alle weiteren bibliografischen Angaben dieses Titels und der anderen mit Seitenzahlen, den Übersetzern und Preisen steht demnächst auch wieder für Sie auf unserer Leserseite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de. Guido Krey von der Buchhandlung Neusser Straße in Köln war unser Ratgeber. Vielen Dank, Herr Krey. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.